Ich bin heute mal ein Frevler. Also ein Frevler insofern, als dass ich heute gegen eine Sitte verstoße. Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja öfter schon so gepredigt. Aber wenn wir Predigten hören, dann erwarten wir normalerweise auch oft, da wird ein Text vorgelesen, so wie wir das heute gemacht haben, und dann wird dieser Text ausgelegt. Aber ich möchte heute mal so eine Art Brandrede halten. Wir haben ja heute das Thema, die Kirche brennt. Unsere zum Glück nicht, aber da habe ich mir gedacht, da passt doch, eine Brandrede zu halten. Und ich lege heute nicht wirklich einen Text aus, aber ich habe euch trotzdem einen Text mitgebracht aus Matthäus 5, Vers 16. Den will ich euch einleitend einfach mal hier an die Wand werfen lassen. Genau. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ich übersetze das jetzt ein bisschen frei, lasst euer Licht so krass vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke, also euren Reich Gottes Lebensstil sehen können. Und dann werden die gar nicht anders wollen, als zu Gottesanbetern zu werden. Ihr kennt den Vers sicher nach Luther, ne? Oder? Wer kann ihn auswendig? Nach Luther. Lasst
euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Vater
im Himmel preisen. Genau, lasst euer Licht vor den Menschen, vor den Leuten leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Aber darum geht's eigentlich, dass wir unser Licht so krass vor den Menschen leuchten lassen, dass sie unsere guten Werke sehen. Und was sind die guten Werke? Die guten Werke sind, dass wir diese Werte vom Reich Gottes, wo Jesus unser König ist, dass wir die leben. Und dann werden die Leute nichts anderes wollen, als sagen, ey, diesen Gott, den ihr kennt, den will ich auch. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Jesus fordert uns also hier auf zu brennen. Und Lichter, die damals leuchteten vor 2000 Jahren, die haben alle gebrannt. Das waren alles Flammen. Thomas Alva Edison, der die Glühbirne erfunden hat, das war noch ein paar Jahre später. Also die Kirche brennt, das ist das Thema. Und ich weiß nicht, was ihr so gedacht habt, als ich für das Thema immer wieder Werbung gemacht habe, was euch so eingefallen ist, als ihr gehört habt, die Kirche brennt. Vielleicht hat der ein oder andere gesagt, Quatsch. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können. Also, nee, die Kirche brennt, ist Quatsch. Oder ihr habt gedacht, ja, in der Kirche brennt's immer mal wieder, weil da Skandale, Streitereien, Spaltungen, die liegen an der Tagesordnung, deshalb brennt's in der Kirche immer mal wieder. Oder ihr habt gedacht, vielleicht ganz positiv, stimmt, meine Kirche brennt für Jesus. Schön. Schön, wenn's so ist. Finde ich super. Hat irgendeiner von euch, als er das hörte, die Kirche brennt, an Notre Dame gedacht? 2019? Könnt ihr euch erinnern? In Paris steht die Notre Dame in Flammen. Ein Ereignis, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Und so mancher, der meint, Jesus gut zu kennen, der hat dann gesagt, ein Gericht des Herrn, ein Ort der Marienverehrung weniger. Als Notre Dame gebrannt hat, da hat Jesus nichts gerichtet. Da hat eine Kirche gebrannt, mitten in Paris. Und Jesus erfüllt damals den Donnersöhnen ja nicht den Wunsch, Feuer und Schwefel vom Himmel fallen zu lassen, als die gedacht haben, hey, da muss mal ordentlich gerichtet werden. Und egal, wie sehr sich manche Donnersöhne das heute wünschen, dass Jesus hingeht und die Kirchen richtet, er tut's nicht. Er lässt auch heute kein Feuer und Schwefel vom Himmel fallen. Aber was Jesus eines Tages richtet, ist die Überheblichkeit von all denen, die in dieser Kirche, Glieder dieser Kirche Jesu weltweit, die eigentlich Lichter und Salze sein sollten, aber nichts Besseres zu tun haben, als sich immer selber im Recht zu wähnen und mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die liegen falsch. Die wird Herr Jesus eines Tages tatsächlich mal richten. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir an der Stelle nicht mit dem Feuer Gottes spielen, denn das Feuer Gottes, im Sinne, dass wir uns die Finger nicht verbrennen an dem Feuer eines heiligen Gottes, der es nicht zulässt, nach Jakobus 4, 11 und 12, dass wir seinen Job machen. Gottes Job, der einzige, der richten darf, ist er. Und das macht er sehr, sehr deutlich. Ich weiß, das klingt nicht so erbaulich. Und weil es nicht erbaulich klingt, habe ich noch ein paar mehr Gedanken, die nicht ganz so erbaulich sind. Ich hatte mich jetzt erinnert in meiner Predigtvorbereitung, dass der Reinhard, unser Pastor, im Unruhezustand, der ist nämlich heute auch wieder unterwegs und predigt andernorts, der Reinhard, der hat erzählt von einer Art Trauerrede, die er gehalten hat in dem Gottesdienst einer Gemeinde im Ruhrpott, der letzte Gottesdienst, bevor sie die Türen zugemacht haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Es ist, glaube ich, letztes Jahr gewesen, da ist Reinhard eingeladen worden, da nochmal zu predigen. Und dann war's das. Die Gemeinde hat die Türen geschlossen, überaltert, zugemacht. Der Zustand der Kirche ist nicht erbaulich. Und die Richtung der Kirche Jesu im Großen und Ganzen ist, da sind sich die Experten einig, die ist im Abwärtstrend weltweit. Die Gemeinde Jesu floriert nicht mehr. Die ist im Abwärtstrend. Und das ist schade. Und da, wo sie das nicht ist, da sind Gemeinden oft hingegangen und haben Reformen eingeleitet. Haben angefangen, die Kultur und die Zeit zu sehen und der Zeit auch Rechnung zu tragen und dann Gemeinde zu bauen, die kulturrelevant ist. Die eben hingeht und guckt, was spricht die Menschen der heutigen Zeit an? Was können wir tun, damit der Mensch, der heute lebt, Interesse hat, sich Gemeinde Jesu anzugucken? Also, wer das getan hat, der hat eigentlich das getan, was die Kirche vor 2000 Jahren auch getan hat. Als der Heilige Geist kam und den ausgegossen hat auf die Jünger, auf die Apostel und die damalige Kirche, die erste Kirche Jesu, die Gemeinde gegründet wurde, da hat diese Gemeinde kulturrelevant gelebt. Die hat das getan, was die Menschen damals suchten und brauchten. Das hat sie ihnen gegeben. Und auch Paulus, der hat dann auf seinen Missionsreisen, der ist hingegangen auf dem Areopag in Athen. Und was hat er gemacht? Der hat die Weltanschauung der Griechen damals, das, was sie geglaubt haben, das, was sie gedacht haben, genommen und hat daran angeknüpft und ihnen das Evangelium erklärt. Der hat kulturrelevant und zeitgemäß gepredigt. Und dieser Wunsch, dass die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu wieder relevant und anziehend wird für die Menschen der heutigen Zeit, das ist ein Wunsch, der ist schon ein paar Jahrzehnte alt wieder. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr das so auch miterlebt habt, aber vor ein paar Jahrzehnten hat's angefangen, dass Bewegungen entstanden sind, die dafür Sorge tragen wollten, dass Menschen, die der Gemeinde und der Kirche fernstehen, endlich wieder Lust darauf bekommen, mal in eine Kirche reinzugehen. Da hat es Bewegungen gegeben wie Willow Creek und andere in den USA, aber nicht nur dort. Und die haben angefangen zu überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen wieder Interesse an Jesus kriegen. Und manche derer, deren Gemeinden heute ums Überleben kämpfen, weil sie am Überaltern sind oder auch aus anderen Gründen, die sind damals hingegangen und haben diese Initiativen einfach schlecht geredet. Haben gesagt, das ist nicht von Gott, das ist nicht biblisch, das ist nicht gut. Und ich glaube, dieser selbstverliebte Glaube daran, dass man selbst richtig liegt und alles richtig macht, dieser selbstverliebte Glaube, der hat verhindert, dass wir lebensrettende Maßnahmen ergriffen haben, um Gemeinde Jesu am Leben zu erhalten. Weil wir gerichtet haben. Weil wir dachten, wir wissen, wie es geht. Und ich glaube, dass das Verunglimpfen von Brüdern und Schwestern mit anderen Ansichten leider immer noch weitergeht. Dass das so ein tolles Geschäft ist, dass manche sogar davon leben können, indem sie Bücher schreiben oder Newsletter, in denen sie vor allen Dingen davon leben, dass andere schlecht gemacht werden. Und das finde ich traurig. Und diese heutigen evangelikalen richtenden Donnersöhne, die haben in ihrer Überzeugung, vermeintlichen bibeltreuen Richtigkeit zu leben, haben die es leider verpasst, das zu tun, was wirklich biblisch ist. Nämlich hinzugehen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Stattdessen wurde nur über Schlechtes geredet. Und dann geht's weiter und manche von diesen Bewegungen, die die Gemeinden wieder aufrichten wollten, manche Leiter sind dann in Sünde gefallen und dann kommt, siehste, habe ich dir ja gesagt. Und dann heben wir Steine auf und schmeißen die auf die Leute, die in Sünde gefallen sind. Und Jesus bückt sich in den Sand und schreibt unsere Sünden nieder. Die Kirche brennt. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich glaube, dass der Zustand der Kirche Christi deshalb manchmal so in Flammen steht, weil wir immer noch Wert darauf legen, nicht voneinander zu lernen, sondern uns gegenseitig zu zerfleischen. Und dabei ist so viel Sünde in unseren eigenen Reihen rechtschaffender Gemeinden. Wir vermeintlich bibeltreuen Richtigen, wir haben so viel Sünde an der eigenen Backe, dass Jesus die Tempotaschentücher ausgegangen sind, mit denen er die Tränen trocknen kann. Die Tränen, die ihm kommen, von unserem geistlichen Missbrauch, indem wir Leute in die Schranke weisen mit der Bibel und sagen, das darf ein Christ nicht, das soll ein Christ nicht. Ein ordentlicher Christ macht dieses und jenes. Vielleicht aber auch der echte Missbrauch, von dem wir immer mehr hören, dass Christen total evangelikal hingehen und Kinder, Frauen und so weiter missbrauchen. Aber keine Sorge, Gerechtigkeit kommt. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Und es gibt Hoffnung. Wenn ich heute predige, dann tue ich das mit Hoffnung, weil der Zustand der Kirche, der Zustand der Kirche Jesu, aber auch der Zustand unserer kleinen Gemeinde in Forthausen eigentlich nur so gut oder so schlecht ist, wie wir selber brennen. Könnt ihr das nachvollziehen? Der Zustand unserer Gemeinde, der Zustand der Kirche Jesu weltweit ist nur so gut oder so schlecht, wie seine Leute brennen. Für ihn, für Jesus und auch für die Kirche. Brennen wir für diesen vom Heiligen Geist gewählten Modus operandi? Das ist nämlich die Gemeinde. Das ist das, was der Heilige Geist will, dass wir eine starke, sich liebende und respektierende Truppe von Jesus-Liebhabern sind, die sich eins machen, um diese Welt mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen. Das ist das, was Gott möchte. Also, die Lage der Kirche ist ernst, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, aber abgesehen von diesem Bedürfnis, das viele Christen heute immer noch haben, sich gegenseitig in Schach zu halten, kämpft diese Kirche auch mit ganz normalen Dingen. Ich gehöre zu dieser Generation der Babyboomer, ne? Diese 65er Jahrgänge, das sind jetzt diejenigen, die noch 10 Jahre haben, bis sie in Rente sind, und dann fällt plötzlich ganz viel weg an Handwerkern, an Wirtschaftskraft und so weiter und so fort. Aber das passiert auch mit der Gemeinde. Auch die Gemeinden werden immer älter. Demografischer Wandel, auch das ist eine Bedrohung der Kirche schlechthin. Und wir in Forthausen, wir belegen das doch. Wir sind im Schnitt über 60. Wir sind keine so junge Gemeinde mehr im Durchschnitt, wie wir waren, als Hans Allgeier hier 10 Jahre Pastor war. Aber ich glaube, dass wir mit Hoffnung und kämpfend gegen den Pessimismus, dass wir das verändern können, weil Jesus möchte, dass sich das wieder ändert. Jesus möchte, dass wieder bis hinten hin alles voll ist mit jungen Menschen. Und wir haben eine kleine Kraft noch. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren als Gemeindeleitung mit einigen anderen, wir haben gerudert. Wir haben gekämpft, um eine neue Orientierung für die Gemeinde auch zu erarbeiten. Und wir haben eine Vision und eine Mission erarbeitet. Ich habe die, die habe ich hier. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott über alles liebt, in der jeder willkommen, angenommen und geliebt ist. Und eine Gemeinde, die hingeht und die allen Menschen Gottes Liebe durch Wort und Tat bezeugt. Das war so ein cooler Prozess, an diesen Punkt zu kommen, wo wir diese Vision für uns erarbeitet haben. Ihr werdet sagen, ja, das ist normal. Nee, das ist nicht normal. Das zu lesen und das zu sagen, ja, das kann jeder. Aber das wirklich zu leben, sich auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, das möchten wir als Gemeinde wirklich leben. Das ist das, was wir möchten. Und jeder kann jetzt das lesen, kann sich fragen, will ich diese Vision und die Mission, die wir als Gemeinde haben, hier mit der Gemeinde leben? Will ich? Wollen wir? Wer Ja sagt zu Vision und Mission, der hat ja auch die Chance, ab sofort, wenn er möchte, aktiv daran mitzubauen, mitzugestalten. Wir starten jetzt demnächst mit der Umsetzung all dessen, was wir so erarbeitet haben in 2 Jahren. Wir wollen anfangen, Gemeinde im positiven Sinne so zu verändern, dass sie wieder attraktiv und anziehend wird für Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass hier wieder Leute hinkommen, die sagen, ich guck mir das mal an. Wenn wir mit Nein antworten und uns nicht damit identifizieren können oder wollen, dann wissen wir im Grunde genommen, dass wir hier nicht glücklich werden. Und das ist ja auch völlig okay, wenn jemand sagt, er kann sich damit nicht identifizieren, er will das eigentlich nicht, aber dann ist unser Wunsch als Gemeindeleitung, dass Menschen, die sagen, nee, hier kann ich mich nicht mehr identifizieren, aber wenigstens woanders ein geistliches Zuhause finden. Dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern hingehen und woanders wachsen und anderen zum Wachstum verhelfen. Aber was ist mit denjenigen, die noch nicht wissen, was sie wollen, die noch unentschlossen sind, die sagen, ich warte weiter ab? Denen möchte ich gerne sagen, komm zu Potte. Treff eine Entscheidung. Du hast Zeit genug gehabt. Lass dich gewinnen. Pack an. Hilf, dass unsere Gemeinde wieder eine gute Zukunft hat. Dass wir hier eines Tages wieder sitzen und einen Durchschnitt, Altersdurchschnitt haben, der 40 heißt oder 45 von mir aus. Unsere Gemeinde in Forthausen, über 125 Jahre alt, 127 in der Zwischenzeit, glaube ich, ist eine von vielen wunderschönen Facetten im Reich Gottes. Wir dürfen stolz sein auf das, was wir haben. Und ich glaube, wir können daran arbeiten, so einladend zu werden, dass Menschen hier hinkommen und sagen, hier kann ich wachsen, hier kann ich Liebe erfahren. Und ich glaube, viele von uns wünschen sich das auch, wünschen sich das sehnlichst, dass unsere Kirche wieder brennt, ein Leuchtfeuer ist. Man lernt ja immer viel dazu. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Leuchtfeuer das ist, was in einem Leuchtturm oben brennt. War mir gar nicht bewusst. Aber so nennt man die Lichtsignale eines Leuchtturms. Das ist ein Leuchtfeuer. Und ich habe nochmal diesen Vers hier, den ich anfangs mitgebracht habe hier. Jesus sagt, lasst euer Licht so krass vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke, also euren Reich Gottes Lebensstil sehen. Die werden dann nicht anders wollen, als Gottes Anbeter zu werden. Und das ist kein Aufruf Jesu zur Werksgerechtigkeit, sondern das ist einfach unser Job. Es ist einfach unser Job, diese Art von Lichtfeuer zu sein, dass man sehen soll, wenn die Kirche für Jesus brennt. Das ist unser Job. Vision und Mission, da vorne steht der Cookie. Da habe ich, da ist innen drin so ein Inlay mit 4 Seiten, wo die Vision und die Mission nochmal erklärt wird. Und das haben wir extra so gemacht, damit man den Cookie vielleicht am Ende des Monats wegwerfen kann, aber diese 4 Seiten rausnehmen kann und sich das immer wieder vor Augen zu führen, was wir gerne möchten als Gemeinde. Nehmt's mit. Wir wünschen uns, dass Menschen hier stranden. Wenn hier einer strandet, dann tut er das, weil er keine Kraft mehr hat. Weil das Leben ihm so übel mitgespielt hat, dass er nicht mehr kann. So unsäglich gebeutelt. Und diese Menschen, da wünsche ich mir, dass die hier ein Zuhause finden. Aber ich wünsche mir auch, dass andere hier an unserem jetzt erreichten Ufer anlegen können. Menschen, die unsere guten Werke sehen, die sehen, dass wir diesen Reich Gottes Lebensstil leben und die spüren, wie leidenschaftlich wir für Jesus brennen. Wenn Menschen das erleben, dann werden sie kommen. Menschen, die sehen und erleben, dass wir uns bemühen, ein geistliches Leben von echtem Geben und Nehmen zu leben. Wer auch immer kommt, soll aber auch sehen, dass diese Christen hier in Forthausen, dass die es ernst meinen mit ihrer Liebe zu einem heiligen Gott. Wir wollen Gottes Werte lehren und Gottes Werte leben und kein Wischiwaschi-Christ sein. Wir wollen nicht hingehen, die Heiligkeit Gottes nicht ernst nehmen, sondern wir wollen sie respektieren. Und wir wollen uns überlegen, was ist Gottes Ethik für ein heiliges Leben in der Nachfolge und das auch leben. Wir wollen eine Gemeinde sein bzw. werden, in der ein heiliger Lebensstil keine Option ist, sondern ein Bedürfnis, weil wir auf unseren heiligen König Jesus gucken und sagen, er ist es wert. Er ist es wert, dass wir ihm nicht nur folgen mit Worten, sondern auch mit Taten. Wir wollen ihn anbeten mit Worten, aber auch mit Taten, die heilig sind, die ihm gerecht werden. Also Nachfolge ist nicht nur eine Frage von Leidenschaft, sondern auch, ob sie das Prädikat heilig verdient. Und Menschen sollen sich hier willkommen und angenommen wissen, geliebt werden. Sie sollen erleben, dass wir Gott lieben und dass wir die Welt mit dieser Liebe Gottes erreichen möchten. Aber ich glaube, dieser Prozess, und das spüren wir auch als Leitung, dieser Prozess des Gemeindebaus ist umkämpft. Das wussten wir aber vorher, dass das passiert. Aber entscheidend ist, dass es hier Menschen gibt, die wirklich so eine Truppe sind, die für diese Gemeinde brennt und möchte, dass sie weitergeht. Deshalb bitte ich uns, lasst uns dem ganzen Pessimismus, der ganzen Nörgelei und dem ganzen üblen Nachreden einfach den Garaus machen. Der gehört hier nicht hin. Lasst uns brennen, so brennen, dass die Menschen kommen und fragen, wer hat euch eigentlich in Brand gesteckt? Das ist Hammer, dass wir so eine Gemeinde werden. Und jede noch so kleine Flamme, egal wie unwürdig oder wie unwichtig der ein oder andere sich empfindet und denkt, ah, ja, da vorne stehen, das kann ich nicht, muss man ja auch nicht. Aber jeder von uns hat etwas zu geben, egal wie klein wir von uns denken mögen. Jesus hat uns ausgerüstet mit Gaben, um die einzubringen. Nicht um die am Sonntagmorgen hier abzusitzen. Er möchte, dass wir unseren Glauben und unsere Nachfolge leben. Aber alles beginnt mit dem veränderten Denken. Die Bibel spricht von Buße, wenn sie von Sinneswandel redet. Da geht es nicht darum, auf Knien irgendwo hinzurutschen und zu sagen, tut mir leid, Herr Jesus, sondern da geht es darum, dass wir sagen, okay, das, was der jetzt predigt, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Wenn das wahr ist, ich das aber nicht lebe, dann muss ich meinen Sinn verändern. Römer 12, da steht ja dieser Satz, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben, euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus ermahnt uns, genau das zu tun. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt, und daher kam auch der Gedanke, ich habe einen Podcast gesehen oder gehört. Das ist so ein Interview, das so ein Pastor mit einem anderen Pastor gemacht hat. Und ich habe das, was ich da gehört habe, diese eine Geschichte, die habe ich in eine vorlesbare Form gepackt. Und ich werde euch das jetzt vorlesen und ich bitte euch, hört gut zu, weil diese Geschichte hat mir sehr, sehr viel gegeben. Es ist eine Metapher, es ist wie ein Gleichnis. Hier geht es nicht um Theologie, deshalb dürft ihr gerne auch das eine oder andere überhören. Aber hört mal gut zu, was ich euch vorlese. Wenn ihr mögt, könnt ihr dabei gerne auch die Augen zumachen, dann könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen, was da passiert. Diese brennende Kathedrale von Notre Dame, das war der Moment einer der größten Metaphern, der größten Gleichnisse, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich liebe Notre Dame und war schon sehr oft dort. Es war der 15.04.2019. Es war die Karwoche. Und ich leitete gerade einen Gebetsgottesdienst, so wie wir ihn immer mittags in der Karwoche durchführen. Ich habe eine Nachricht auf meinem Handy bekommen und las, Notre Dame steht in Flammen. Ist das überhaupt möglich, fragte ich mich. Ich wäre nicht so geschockt gewesen, wenn der Text gelautet hätte, dass mein Haus brennt. Es hat mich derart hart getroffen, dass ich, endlich zu Hause angekommen, den Fernseher einschaltete und mich 4 Stunden lang nicht bewegte. Ich habe nur geweint. Ich habe in dem Moment begriffen, dass es zunächst mal eine unaussprechliche Tragödie an und für sich ist, dass man eine Kathedrale wie Notre Dame zu verlieren droht. Ich sah darin aber auch eine Metapher. Notre Dame, übersetzt unsere liebe Frau, steht in Flammen. Die Kirche brennt. Dann gab es diesen Moment, als der Kirchturm an einem Punkt eingestürzt ist. Ich selbst und die meisten Kommentatoren auch dachten, dass Notre Dame wahrscheinlich völlig verloren gehen würde. Ich fragte mich, ist das auch unser Schicksal? Muss die Kirche Jesu bis auf die Grundmauern niederbrennen, bevor es eine Art Auferstehung geben kann? Vielleicht. Ich habe weiter vor dem Fernseher verfolgt, was in Paris passierte. Paris war mir 7 Stunden voraus. Die Dunkelheit brach über Paris herein. Und was taten die Menschen? Sie versammelten sich mit Kerzen und sangen christliche Hymnen. Ich war schon oft in Paris. Paris ist vielleicht das Zentrum des westlichen Säkularismus. Der moderne, säkularistische Pariser Bürger, der normalerweise schulterzuckend mit Gleichgültigkeit an der Kathedrale vorbeigeht, ist das Bild schlechthin für ein Leben ohne Gott. Noch einmal, als Notre Dame in Flammen stand, jubelten diese säkularisierten Menschen nicht. Sie riefen auch nicht, brenn alles nieder. Sie twitterten auch nicht den Hashtag, weg mit den Kirchenbänken. Nein. Viele Menschen weinten und einige von ihnen sangen christliche Hymnen. Andere beteten. Wieder andere standen nur da in ihrer Trauer. Ich habe niemanden gesehen, der das, was da passierte, für eine gute Sache hielt. Dann dachte ich, okay, genau darin liegt unsere Hoffnung. Denn ich vermute, dass viele Nichtchristen und Ex-Glaubende, die dachten, dass sie mit der Kirche fertig sind und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen, nicht ganz so fertig mit ihr sind, wie sie glauben. Ich habe dieses Phänomen junger Menschen mit Anfang 20 gesehen, die gesagt haben, ich bin fertig mit dem Christentum, ich bin fertig mit der Kirche. Und dann haben sie geheiratet, irgendwann Kinder gekriegt und haben gesagt, nein, vielleicht bin ich doch nicht ganz fertig mit der Kirche und mit dem Glauben, so wie ich dachte. Ich möchte doch, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie von Jesus hören, von der Bergpredigt, der Feindesliebe und der Liebe zum Nächsten, ja, von einem Gott, der vergibt. Ich frage mich, ob einige Menschen vielleicht auch deshalb nicht ganz mit der Kirche fertig sind, weil sie im Hinterkopf behalten, dass sie ja immer noch da wäre, wenn sie sie bräuchten. Aber was wäre, wenn sie doch denken, dass die Zeit der Kirche zu Ende ist? So wie manche es mit Blick auf die brennende Kirche von Notre Dame befürchtet haben. Weil mich diese ganze Sache so bewegt hat, habe ich ziemlich viel darüber gelesen. Unter anderem einen ausführlichen, viele Seiten langen Artikel in der New York Times. Und in dem hieß es, dass man heute wisse, dass Notre Dame innerhalb von etwa 30 Minuten vollständig verloren gegangen wäre, wenn einer der beiden Glockentürme eingestürzt wäre. Es wäre das Ende gewesen. Und damit das nicht passierte, mussten sie die Feuerwehrschläuche in diese Glockentürme hinaufbringen. Ich war schon da, Treppen winden sich da hoch. Und eine Feuerwehrmannschaft wurde angewiesen, diese Schläuche in diese Glockentürme zu tragen, aber sie sagten, nein, das ist zu gefährlich. Aber eine andere Firma meldete sich freiwillig. Sie wussten, dass es gefährlich war und dass es sie ihr Leben kosten könnte. Sie dachten allerdings, das sei es wert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet haben muss, diese ganze Ausrüstung zu tragen, Sauerstoffflaschen, schwere Mäntel, Äxte und was auch immer ein Feuerwehrmann so alles tragen muss. Und die Schläuche, die mussten ja diese schmalen, kleinen, gewundenen Treppen hinaufgeschleppt werden, eine heldenhafte Anstrengung. Sie taten es einfach. Und sie waren in der Lage, die Flammen genug einzudämmen, um die Kirche zu retten. Sie retteten die Kathedrale. Dann dachte ich, das ist es, was ich tun will. Wir leben in einer Zeit, in der Welt der Gemeinden wirklich fast alles in Flammen steht. Ich möchte nicht einfach draußen stehen und sagen, lass es brennen. Ich möchte mich freiwillig melden, um meinen kleinen Teil zu leisten. Wenn ich helfen kann, einen Schlauch in diese Glockentürme zu schleppen, um die Kirche zu retten, dann ist es das, was ich tun möchte. Ich fand das sehr bewegend, als ich das so hörte. Und ich identifiziere mich voll und ganz mit diesem letzten Satz vor allen Dingen. Wenn ich helfen kann, einen Schlauch in diese Glockentürme zu schleppen, um die Kirche zu retten, dann ist es das, was ich tun möchte. Wir haben keinen Glockenturm. Aber ich wünsche mir, dass wir auch in 125 Jahren noch existieren. Und du? Du entscheidest. Du entscheidest, wie du mit diesem Brennen umgehst. Zugucken, wie Forthausen und andere Gemeinden abfackeln. Und irgendwann einer kommt und die letzte Predigt hält und dann die Türen schließt? Oder möchtest du ein Teil dieses Teams sein, das nach 2 Jahren Rudern endlich am neuen Ufer angekommen ist, endlich eine Vision gefunden hat und eine Mission entwickelt hat, die für die nächsten 125 Jahre vielleicht reicht? Ein Team, das am anderen Ufer angekommen ist und als erstes dafür sorgt, dass das Leuchtfeuer in diesem Leuchtturm, das jetzt an diesem Ufer steht, dafür sorgt, dass man hier den König Jesus und sein Reich entdeckt. Wir als Älteste und auch als Gemeindeleitung, wir brauchen ein Team, das diesen eingeschlagenen Weg, den wir gehen wollen, mitgeht. Ein Team, das auch unserer Führung vertraut. Und ein Team, das heilig brennt. Heilig brennt, um eine neue Gemeindekultur zu leben, Gott und einander mehr denn je zu lieben und die Menschen dieser Welt in Wort und Tat. Man muss zusammenhalten. Man muss zusammenhalten, wenn man tiefgreifende Veränderungen vornimmt, wenn man eine Zukunftsstrategie entwickelt, um zu verhindern, dass die Kirche abbrennt. Aber eine Gemeinschaft, die versteht, warum man diese Veränderung auch anstrebt, die hält das aus. Und wenn ihr versteht, warum wir das tun, wenn ihr versteht, worum es geht, dann habt ihr verstanden, was euer Warum ist. Dann habt ihr verstanden, wofür wir eigentlich existieren. Es geht nicht um Geschmack von Musik und Deko. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, ob die Liebe Christi uns treibt, die Welt für Jesus zu gewinnen. Darum geht's. Wenn man eine klare Vision von dem hat, was man zum Wohl des Ganzen erreichen möchte, wenn man diese Vision nicht hat und nicht teilt, dann wird das scheitern. Davon bin ich fest überzeugt. Dann werden wir in ein paar Jahren hier eine letzte Predigt hören und die Türen gehen zu. Aber wenn das passiert, können wir die Verantwortung dafür nicht auf andere schieben, sondern die tragen diejenigen, die sich weigern, den Feuerwehrschlauch in den Glockenturm zu tragen.